Sportbar. Gefährliches Halbwissen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim neuen Podcast der Sportbar mit neuem Host Lukas. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der gesagt hat, das Taylor Swift Album sollte ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden, denn es ist eine Straftat. Sag hallo.
Moment mal, das habe ich niemals gesagt, das würde ich niemals sagen. Swifties, hör zu. Ich würde niemals Taylor Swift disrespekten. Taylor Swifts letztes Album war ein Album und das war auch genauso gut, wie es ist. Taylor ist so gut, wie sie ist und sollte sich nicht verändern, okay?
Weißt du, was ich dazu sage? Swifties growth up. Es gibt auch mal den Moment, dass Künstler auch mal ein schlechtes Album machen. Jeder Künstler hat ein schlechtes Album gemacht, heißt nicht, dass sie ein schlechter Künstler ist.
Er weiß nicht, wovon er redet. Bitte dox ihn nicht.
Komm doch.
Uiuiui, das sind ziemlich viele weiße Frauen, mit denen du dich gerade anlegst. Das weißt du, ne?
Ich habe Antivirus-Affengrube, Alter, sollen die doch kommen.
Das Lustige ist, es sind halt nur weiße Frauen. Ja. Aber auch in allen Altersgruppen.
Ja.
Wirklich. Oh Gott. So.
Dann würde ich sagen, lassen wir mal reinstarten und den Anfang ein bisschen zu überbrücken. Es ging ja los am Freitag, den 19. April, zwischen den SK Sturm und den SK Rapid, was jetzt in den nächsten Wochen und Tagen sehr häufig passieren wird. Die erste Alliteration dieses Spiels gewann Sturm mit 1-0 und ich habe natürlich das Spiel von Anfang an wieder geguckt, war ein bisschen überrascht, weil ich bin so nach Hause gekommen und war dann, Sturm spielt heute schon. Es war ein bisschen unangenehm. Was nicht unangenehm war, war das Spiel selber für Sturm. Also es war ziemlich ausgeglichen. Im Mittelfeld es war viel im Mittelfeld, es war natürlich sehr intensiv. Aber Sturm mit den klar besseren Chancen von Anfang an schon. Sidi Chatta, der was wieder starten durfte, hat am Anfang eine sehr gute Chance, wo er aber ein bisschen zu lange braucht. Hat auch ein XG von 0,62 bei dieser Chance, finde ich heftig. Hat dann leider ein bisschen zu lange gewartet, hat ein bisschen zu lange gedauert, hätte auch noch auf Pass abspielen können, aber hey, ne? Stürmer hat halt nur Augen für das Tor und generell in der ersten Halbzeit fast gar nichts von Rapid, nur es gab mal so eine Halbchance, aber vielmehr auch nicht. Okay, also viel mehr Chancen auch nicht. Es war nur einmal abgeblockt und dann legt den Seidel daneben. In der zweiten Halbzeit gab es auch nur eine Chance von Kitteschwili, den ein bisschen vorbeidreht. Und dann kam die 79. Minute. Eigentlich ein ziemlich lascher Pass von Amadi Kamara, der nicht ankommt. Den aber Hedel auslässt und Biret einfach nur noch abstauben muss. Ein absolut krummes Ding. Also das ist absolut verrückt. Das passiert Hedel so in 100 Fällen nimmt er den Ball 99 Mal auf, hier nicht. Und genau dann passiert sowas. Sehr, sehr, sehr bitter. Das soll er abstreifen, denn der hat so viele Punkte für Rapid schon festgehalten in dieser Saison. Diesmal hat er einen Punkt liegen gelassen. Also das Tor war hochverdient. Sieht man auch an allen Statistiken, wenn man sich anguckt, XG 2,30 zu 0,61. Natürlich, die Chance von Biret ist da ein bisschen bloated. Ich gucke kurz, was die für einen XG-Wert hatte.
Ich glaube, ich habe 0,9 im Kopf.
Ja, 0,9. Also, dann rechnet man es weg, dann hat man so 1,4 ungefähr. Ja, trotzdem 1,4 gegen 0,61. Ne? Also ist schon Unterschied. Und auch zu den 0,61 von Rapid habe ich eine Statistik. Rapid hat in der ganzen Saison einen XG-Wert von 51,6 kreiert. Wenn man das durchrechnen würde und es für ein Spiel hernehmen würde, würden sie im Durchschnitt 1,9 XG pro Spiel generieren. Also Sturm hat ihnen sowas von nichts zugelassen. Keine Großchance. Das war wieder einfach eine absolute Masterclass im Verteidigen.
Ja, zu 100%. Also das Spiel hat halt für mich, wir haben ja schon, oder ich habe schon öfter diese Saison über Kontrolle gesprochen, auch in Spielen. Und über die Sturmartenweise das Spiel zu kontrollieren. Und die kommt halt aus der Defensive heraus. Und das ist ja auch eine vollkommen legitime Art und Weise, ein Spiel zu kontrollieren und zu dominieren. Das ist ja sowieso, aktuell ist ja der Trend im Fußball, wenn man sich ansieht, was erfolgreich ist und trendy, sage ich mal, ist es ja absolute Dominanz in allen Bereichen des Spiels zu zeigen, Zufall zu eliminieren und so weiter und so fort. Und auf gewisse Art und Weise macht das Sturm ja ebenfalls, indem man halt einfach defensiv so solide steht und so wenig zulässt, dass man den Gegner praktisch erdrückt. Und auch wenn man selbst im Spiel oder in jedem Spiel vielleicht nur ein oder zwei wirklich klare Torchancen hat, reicht das halt. Weil wenn du nie wirklich was zulässt und du spielst in jedem Spiel wirklich nur zwei Großchancen heraus, eine davon sitzt meistens und sonst erdrückst du es halt irgendwie mit einem Standard oder sonst irgendwie. Das ist einfach eine sehr effektive Art und Weise zu spielen, sage ich mal. Und sie funktioniert ja self-evidently sehr, sehr gut. Das ist auch eine Qualität von Ilzer-Mannschaften ganz einfach, die er, sollte er jemals den Schritt ins Ausland wagen, sein Spielstil ist auf jeden Fall adaptierbar in andere Ligen, sage ich mal.
Gehe ich mit.
Vielleicht natürlich ein bisschen wenig mit Ball, aber ja, also wenn du sowieso auf Defensive aufbaust, dann das kannst du adaptieren.
Wobei es mit Ball jetzt auch schon besser geworden ist in dieser
Ja.
Saison, wenn man es zu den anderen Saisonen ab vergleicht. Aber in dieser Partie witzigerweise mehr Ballbesitz und auch mehr Pässe gespielt
Ja.
als Rapid. Generell sind also fast. Ja, 70 Pässe mehr angekommen, 78% Passquote. Das ist in dem oberen Bereich für Sturm in einer Saison. Ist halt so, macht man nichts. Aber ich finde es auch. Es gibt für mich persönlich auch nicht wirklich viel mehr über dieses Spiel zu sagen, denn viel mehr ist nicht passiert. Es war halt mehr ein Mittelfeldding. Du hast wirklich gesehen, beide Mannschaften haben irgendwie versucht, ja, schnell zu Chancen zu kommen, und die eine Mannschaft ist halt an der Defensive zerschellt und die andere Mannschaft hat es einfach versucht, dann ein bisschen aus der Distanz zu machen, ein bisschen kreativer zu werden. Generell auch witzigerweise, das war der dritte Sieg in Folge für Sturm in der Liga. Das ist zweimal in dieser Liga passiert, aber es hat noch keine längere Siegesserie gegeben für Sturm. Immer drei Siege und dann gab es ein Unentschieden. Witzigerweise.
Ja gut, ich meine für Sturm, das ist halt, also jeder Sieg ist halt einfach ein weiteres Stückchen Momentum, das man mitnehmen kann und so ist das auch hier.
Aber du.
Darum für Sturm, wichtiger Sieg. Jetzt geht's ja in Hütteldorf
Ja,
direkt
das war
weiter.
zu
Ja,
Hause,
genau. Genau, ja, also das weiß ich, aber ich. Stimmt, jetzt werden ja alle Spiele von der Woche einfach repeated, ne?
genau.
Ja. Verstehe ich nicht, warum das so strukturiert wurde, aber
Das
ist ja
ist
eigentlich auch egal.
wie der vierte Spieltag in der Champions League. Ist das jetzt?
Ja, ist trotzdem nervig.
Oder
Darum.
früher in der Champions League, jetzt bald ist es ja anders.
Ja, jetzt ist ja anders wieder. Naja. Für Sturm einfach ein wichtiger Sieg. In allen Belangen überlegen, tankt Selbstvertrauen, jetzt nach Hütteldorf gewinnen und dann war's das.
Viel mehr habe ich nicht zu sagen.
Gut, wollen wir direkt weiter.
Ja, gehen wir weiter. Wohin willst du hin?
Wollen wir direkt zur Austria?
Dann gehen wir gleich zur Austria.
Okay. Ja, was kann. Also, die Austria empfängt zu Hause die WSG aus Tirol an einem absolut beschissenen Tag, was das Wetter angeht. Weil, also ich bin wirklich aus der U-Bahn rausgekommen, es hat gegossen, wirklich. Es war schrecklich. War nicht allzu angenehm, es war auch windig und einfach sehr, sehr kalt und unangenehm, aber trotzdem 11.000 Leute im Stadion. Was will man sagen? Was will man mehr? Hört man gerade das Quietschen?
Ja, aber mach nichts. Mach weiter.
Okay. Im Spiel selbst passiert erstmal für die ersten 10 Minuten wirklich nicht viel. Die Austria arbeitet sich gut und gerne in Richtung des Wattener Tors. Trifft aber wie oft gerne mal die falsche Entscheidung, das Übliche also. Wartens versucht ziemlich tief, kompakt im 5-3-2 zu verteidigen und zu kontern, soweit das nun mal möglich ist, setzt aber auch wenige Stiche. Und dann kommt eine Spielsequenz, die für jemanden wie mich wirklich besonders schön ist, weil die Austria arbeitet sich aus der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen 16er und kann von da ins leere Tor schießen. Das ist alles, was ich von der Fußballmannschaft haben will. Das kann ich, also ganz offen, das ist für mich ein idealer Spielzug, was da passiert ist. Ja. Es war halt wirklich perfekt. Weil das ist ja auch die Spielkultur von der Austria eigentlich. Also gut, nicht ganz die Spielkultur von der Austria wäre nochmal das zu machen, während der Gegner wesentlich kompakter steht, als Wattens das macht. Aber ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, in der Sequenz war wirklich alles vollkommen ideal gemacht. Kretzig mit einem guten Pass für Berndter Ferner Sulzbacher, hebelt das Pressing aus, Wels mit Dynamik in den Raum, der durch das Aufschieben von Sulzbacher zur Pressinglinie generiert wird, zieht Tiroler Spieler auf sich, findet den Pass auf Genusch, der wiederum durch diese Bewegung Platz hat. Der schickt sofort Wels, der durchgestartet ist, weiter runtergelaufen ist. Der flankt auf Fitz, der in der Mitte vollkommen alleine steht. Der bleibt ruhig, wartet ganz einfach, verzögert, passt auf Gruber, 1-0. Absolut wunderbarer Spielzug. Tirol verteidigt das vollkommen schrecklich in allen Phasen, muss ich wie gesagt nochmal dazu sagen, also nur für ein paar Sachen. Bacher zieht raus, gewinnt den Ball nicht, kommt nicht mehr ins Spielgeschehen, weil er zu langsam ist. Guganik macht einen Ausfallschritt nach vorne, lässt Kilometer Platz hinter sich. Okungbowa will Richtung Wels ziehen, während der die Flanke schlägt. Aber dadurch, dass Guganik und Bacher einfach nicht mehr reinziehen können, weil sie nicht schnell genug sind, hat halt Fitz diese unendliche Menge am Platz und dann ist nur noch Kofi Schulz übrig, der gegen zwei Leute verteidigen soll. Ja.
Der aber auch nur auf die Pille guckt und nicht auf das, was hinter ihm passiert.
Das stimmt. Aber ich will da den Mann, der... Also das ist wirklich... In der Situation ist Kofi der Mann mit der least responsibility für das Tor.
Das ist richtig, denn... Da muss halt jemand zurückrücken und zwar ein bisschen flotter nächstes Mal auch wieder.
Ja, wie gesagt, also wenn da die drei nicht diese Bewegung machen, dann hat Dominik Fitz auch nicht genug Platz, um Barbecue im gegnerischen Strafraum zu veranstalten. Ja. Aber das Tor setzt natürlich den Ton für das Spiel und das bringt der Austria die nötige Ruhe und das Selbstbewusstsein, verändert die Spielpläne vollkommen. Taktisch in dem Spiel nichts, was allzu besonders zu erwähnen wäre, fand ich zumindest. Es ist halt das Übliche, die Austria will relativ schnell in die Tiefe, so oft es geht. Genusch, Wels und Kretzig haben sehr variabel gespielt. Alle drei haben gewisse Räume beackert. Natürlich, tendenziell war es immer so, dass Wels in der Mitte, Kretzig auf links und Genusch weiter vorne war. Aber man hat es immer mal wieder gehabt, dass sie die Position getauscht haben. Wels weiter nach vorne, Kretzig überläuft, Genusch lässt sich nach hinten fallen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ranftl hatte Kofi Schulz komplett hops genommen, während der drin war. Deswegen der auch ausgewechselt zur Halbzeit. Was kann man noch sagen? Unsung Heroes in dem Spiel, die Defensive. Galvao, Handel, Plavotic haben mir sehr gut gefallen als Trio. Wattens hat nämlich sehr wohl probiert, auch das Spiel mal zu machen und in die Nähe vom Strafraum zu kommen. Aber die drei haben alles gut wegverteidigt. Galvao etwas nach vorne verteidigt. Handel, der mittlerweile ja die Ruhe selbst ist, einfach. Also ich kann es immer noch nicht glauben, was der für eine Transformation hingelegt hat. Und Plavotic, der einfach mir in dem Spiel gezeigt hat, was seine Qualität ist, nämlich einfach ein kompromissloser Innenverteidiger zu sein. Der hat halt diese Präsenz mit seiner Statur und seiner Größe und allem. Und der hat auch in jeder Situation, wo er es für nötig befunden hat, den Ball weggesemmelt, wenn es sein musste. Ja. Das war dem scheißegal.
Ja. Blavotic wäre für mich auch ein Spieler, das wäre so die erste Option bei Standards für mich. Den würde ich anspielen.
Ja. Ja, er hatte ja auch eine Chance nach Standards, tatsächlich. Hat er nicht dieses Jahr. Also ich habe ein Standard-Tor vielleicht sogar im Kopf oder zumindest einen sehr gefährlichen Standard, wo er den Kopfball gesetzt hat, ich glaube.
Der hat für euch noch nicht getroffen.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur eine vage Erinnerung. Ich kann mich nur an eine sehr gute Plavotic-Standardsituation erinnern. Aber das kann auch ein bisschen erfunden sein in meinem Kopf, ich weiß nicht.
Oder noch bei Rieck gewesen sein, auch letzte Saison.
Ja, das kann auch sein. Aber jedenfalls, also neben seinen guten Defensivstatistiken, würde ich gerne mal schauen. 4 Klärungen, ein Schuss geblockt, einen abgefangen, 4 Tackles, 5 von 6 Zweikämpfe, 3 von 2 Luftzweikämpfe, ein Foul gezogen. Das ist absolut gut.
Gott, Alter, die Aufstellung bei Fortnite ist so Schott. Da ist Grube in der Innenverteidigung.
Ja, Fortmann weiß nicht ganz, wer wo spielt in
Alter
Österreich.
Schwede, ey. Ja, Handel rechts außen kennt man natürlich von ihm.
Ja, natürlich. Ja, hallo. Ja, Handel traue ich mittlerweile alles zu. Ja. Bei dem schrei ich mittlerweile bei der Aufstellung Fußballgott. Nee, aber also ein Mann, bei dem ich wirklich Fußballgott schrei, ist Dominik Fitz. Weil, und der Mann ist eigentlich der Mann des Spiels. Er ist einfach so gut. Er ist so gut. Wirklich. Er hat einen absoluten Sahnetag erwischt. Ich lasse dich gleich über ihn schwärmen, weil ja, wir lieben ihn genauso wie wir Kitesch Willi lieben. Aber der spielt in diesen 90 Minuten alleine 3 Key Passes. 3 Key Passes. Das ist so eine absurde Statistik. Weil Key Passes, das sind Dinge wie Vorlagen, Pässe, die Großchancen herausholen. Das sind solche Dinger. 3 von denen in 90 Minuten ist eine absolut insane Anzahl. Und der Mann spielt hier halt einfach. Und der konnte in diesem Spiel kein Fuß falsch setzen. Trifft ja auch zum 2:0. Was die Austria auch gut gespielt hat. Aber bitte, was hast du zu sagen?
Ja, ich will so sagen, ne, Dominik Fitz hat XG plus XA, also Expected Goals plus Expected Assists, 1,14 generiert und generell der ganze XG-Wert von Wartens war 1,37, da spricht schon alle für sich. Der Kommentator und generell Sky haben Andy Gruber als Man of the Match auserkoren, weil er halt ein Tor und 2 Vorlagen hat. Aber das, was Fitz getan hat, liegt für mich sogar noch höher, denn er war beim dritten Tor genauso beteiligt. Er holt den Ball zurück. Und ohne ihn passiert diese ganze Sequenz nicht beim 3:0, wo Huskovic dann am Ende nur noch einschieben muss vor der eigenen Kurve. Ja, auch ein Unsung Hero für mich, Moritz Welt. Der hat sich nach dieser roten Karte sehr re rehabilitiert und hat gesagt, ey, ich will hier mit Leistung aufzeigen und hat geackert, geackert, geackert. Also da ist die Sturm, das aus der Sturmjugend kommt, sehr, sehr gut zu sehen gewesen. Sehr viele intensive Läufe gemacht. Wirklich pferdelungenmäßig einfach. Ich weiß nicht, wie es du gesehen, aber ich fand ihn halt sehr gut und wie gesagt, Fitz das war halt ein perfektes Spiel. Was willst du mehr?
Ich fand Wels auch sehr gut. Also alleine schon, und da kriegt er halt 2 Bonusse für mich. Er ist immer noch sehr jung. Das alleine schon. Und zweitens, er spielt auf einer Position, die für ihn absolut nicht natürlich ist. Der Mann ist kein Achter. Der spielt auf einer Position, die eigentlich für Fischer gebaut ist, der als Kapitän wegen leichten Verletzungsbeschwerden ausgefallen ist in dem Spiel, nachdem er davor gesperrt war. Und er macht das. Nicht nur absolut ordentlich, er macht das wirklich gut neben James Holland. Er arbeitet wirklich gut, er hat 2 Pre-Assists gemacht. Sowohl vor dem 1:0 als auch vor dem 2:0 ist er der Mann vor dem letzten Pass. Und er hat wirklich absolut geackert und ich hoffe, dass er bald mal eine Chance kriegt auf seiner natürlichen Position, eine Reihe weiter vorne und da vielleicht in einem Setup agieren kann, was das Beste aus ihm rausholt.
Generell, er hat einfach für mich so gespielt wie ein Mann, der was zu beweisen hatte. Einfach, du hast gesehen, der war doppelt so konzentriert, doppelt so angespannt. Er hat alle Löcher gestopft. Also natürlich als Ex-Grazer und als Grazer Jung freut es mich sehr für ihn, dass er jetzt dort bluten, dass er jetzt bei euch blumen kann. Sonst hast du noch was zu sagen zu dieser Partie?
Ja, also kann man sonst noch was sagen? In Halbzeit 2 kühlt halt das Spiel sehr, sehr ab. Tirol hat 1, 2 gute Chancen. Einer hat es leider nicht reingeschafft in die Highlights, da hat Diarra die Latte getroffen. Weiß ich nicht warum. Aber sonst Die Austria spielt das halt gut runter, macht noch ein drittes Tor. In der dritten Art und Weise, wie es die Austria gerne macht, nämlich mit Pressing. Huskovic trifft, das ist immer ein Feel-Good-Moment für alle Austrianer. Und zum Spiel selbst kann man nicht mehr viel sagen, außer halt, die Austria spielt jetzt im Prinzip um Momentum. Man hat 6 Punkte Vorsprung und wenn man aus den letzten, gut, Full Disclosure zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt recorden, ist der Dienstagabend nach dem Austria-Spiel in Wattens. Darum, wir wissen schon, dass die Austria verloren hat da. Aber wenn jetzt die Austria aus den nächsten 4 Spielen 3 Siege, ein Unentschieden holt, zum Beispiel, dann ist das halt einfach gut fürs Momentum, gut fürs Feeling. Mehr Leute kommen ins Stadion für die Quali-Spiele. Ich glaube, dass man da reinkommen wird, ist mehr als offensichtlich, dass man wahrscheinlich den Heimvorteil haben wird. Entsprechend der Gegner ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich. Darum, ja, gutes Spiel von der Austria, niemand kann sich beschweren. Gehen wir weiter.
Ja, dabei steht der Schiedsrichter noch Christopher Hunter, das fand ich lustig. Gehen wir weiter und ich würde sagen, als erstes gehen wir ins Ländle. Alltag gegen Blau-Weiß. Linz, da ist erst eine bisschen traurige Nachricht. Hannes Döberl, ein langjähriges Mitglied, Dauerkartenbesitzer und Mitglied der Stammverein des SKV Never Forget, ist am 15. April nach langer Krankheit völlig unerwartet im 54. Lebensjahr gestorben. Da gab es jetzt bei dem Spiel in der Choreo und auf dem Platz des. Jetzt ist mir der Begriff. Ah, ich habe lange gearbeitet heute. Des Capos. Auf dem Platz des Capos wurde ein Kranz aufgestellt für das ja langjährige Mitglied von Blau-Weiß Linz und auch eine Schweigeminute rufen worden, fand ich eine schöne Geste für ein langjähriges Mitglied. So sollte um Fans remembered werden.
Rest in peace auf jeden
Rest in
Fall.
peace, ja. Das Spiel selber war rein von den Toren her ein sehr interessantes Spiel und da will ich ja auch gleich reingehen. 42. Minute. Ein angebliches Handspiel von Pirkel, glaube ich, war es, ne? Ja, Simon Pirkel. Was eines der lächerlichsten Entscheidungen war. Nächste Woche werden wir über noch eine lächerlichere Entscheidung reden. Also da könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Aber die war, also du darfst so einen Elfmeter nicht geben. Du darfst das nicht angucken, wie es sich Samet angeguckt hat und sagen, ja, geht in Ordnung.
Also, Stankovic hat sich ja in der Expertenanalyse schon zutiefst darüber aufgeregt. Und der Mann hat halt einfach recht. Das ist halt wirklich die so eine dermaßen. Also, es hieß von Hamed, du hast gesagt, Hamed hat die Partie
Hakam,
gepfiffen, ne?
Entschuldigung, Hakam.
Hakam hat die Partie gepfiffen. Hakam hat mal gesagt, er will die Entscheidungen so treffen, dass sie auch die Spieler am Platz gut nachvollziehen können, dass es für die Spieler verständlich ist, dass sie merken, ja, da hat er einen Punkt, das hätte man anders machen können. Also, was erwartet er da von Pirkl? Erwartet er, dass Pirkl da einfach sich auf den Rücken fallen lässt, flach die Hände zum Körper anlegt und so grätscht?
Ja, und sich
Ist das die Erwartung?
und sich den Hinterkopf am Boden aufschlägt. Natürlich.
Ja,
Das ist
also,
das absolut Normalste, was man in
das
dieser
ist.
Situation tut.
Okay, das so geht jede Grätsche, jede normale Grätsche. Was macht er da mit seinem Arm? Wie kann er es wagen, sich auf den Boden abstützen zu wollen, wie es jeder Verteidiger seit 1858
Ja,
macht?
diese Pussy, ey, abstützen wirklich.
Also,
Also sowas.
wirklich, wenn wir jetzt zurückgehen würden zum ersten Fußballspiel, das in England jemals bestritten wurde, und da macht jemand eine Grätsche, dann macht er die genauso.
Ja. Oder es
Dann
braucht ja nur
hat.
wer ausrutschen. Da geht die Hand
Ja!
automatisch nach unten. Das ist ein
Ja!
automatischer Reflex der Hand. Der hat wahrscheinlich nicht mal drüber nachgedacht. Die Hand
Ja,
hat das einfach gemacht.
wenn wir ins Jahr 500.000 vor Christus zurückgehen und wir sehen einen Menschen, der hinfällt, der bewegt den Arm dahin.
Ja.
Und Hakan wird dafür Elfmeter geben.
Ja, und Hakim gibt der Vierte dafür. Ja.
Also, ich verstehe, also, es ist halt, Das ist halt eine absolute Abomination. Wirklich. Der, also er erwartet halt, dass Pickle einfach den Arm abmontiert oder sowas. Ja, keine Ahnung.
Weißt du, da geht, da, der Pfeil ergibt den ja. Und da den Elfmeter zu geben, ist ja schon selten dämlich. Und dann geht er noch raus und guckt sich's an. Er guckt sich's an und ja, das ist ein Elfmeter auf jeden Fall. Also
wenn ich da der VAR bin, dann fahre ich von Wien-Meidling ins Ländle rüber in der Zeit, weil ich so dermaßen angefressen bin. Weil da, also wenn ich ein österreichischer Schiedsrichter bin und ich sehe, dass der Depp das da pfeift, dann fühle ich mich doch verarscht, weil ich mir, wenn ich in der niedrigeren Liga als der bin, denke, Alter, so einer ist über mir, erstens. Und wenn ich in derselben Liga bin, denke ich mir, der Typ ist der Grund, warum unser Ruf so schlecht ist.
Ich würde als Fellow-Schiedsrichter würde ich in den Boden versinken vor Scham, wenn ich sowas sehe.
Also Colina hätte den Zidane gesidant, sage ich mal, wenn der da gewesen wäre.
Ja. Ja, also der darf, es gibt Gründe, warum österreichische Schiedsrichter nicht bei der Euro auftreten. Also so viel kann ich sagen. Und da sind Schiedsrichter aus Bosnien und Norwegen dabei, die von der Liga her fußballtechnisch auf unserem Niveau sind, aber es gibt dafür Gründe und das ist einer davon.
Also das war eine absolut schreckliche Entscheidung. Beere verwandelt dann sehr souverän, der ein okayes, ja eigentlich ein gutes Spiel macht, auch neben dem Tor. Und das Spiel zieht sich halt dann weiter. Blau-Weiß fand ich interessant, versucht in dem Spiel ein bisschen mehr mit Ball und ein bisschen aggressiver zu sein. Oder habe ich das falsch aufgefasst?
Nee, ist richtig. Sie haben versucht, giftig zu sein. Ist nicht oft aufgegangen, leider.
Ja, gut. Aber man sieht zumindest den Versuch, sich ein bisschen zu entfernen von dem nur defensiven, nur hinten rein. Und das ist ja schon mal ein Anfang.
Ja.
Jeder muss klein anfangen.
Und dass es dann auch nicht gleich so funktioniert, wie man will, ist halt auch verständlich, ne? Wenn du halt so vor allem jetzt die ganze Saison darauf beharrt hast, okay, mehr über Verteidigung kommen und dann drehst du es um, das ist halt kein Prozess, der vom einen auf den anderen Tag sofort funktioniert, das ist ein Prozess, der dauert auch vielleicht mal einen Monat, zwei Monate.
Hilft ja nichts. Darum für Blau-Weiß vielleicht der Anfang von einer gewissen spielerischen Evolution, mal gucken, würde auch sehr mit Transfers im Sommer zusammenhängen. Ich glaube, wir werden uns beide einig, dass der Abstieg doch immer noch in sehr weiter Ferne ist. Aber Blau-Weiß macht so eigentlich ein ganz anständiges Spiel. Gab immer mal wieder ganz gute Chancen. Und in einer Szene sehe ich eine Szene, wo ich mir halt denke, das ist etwas, was du nicht easy ersetzen kannst. Nämlich, ja okay, ich spreche jetzt gerade so ein bisschen in Rätseln, kommt mir vor. Ja. Es ist eine Flanke von Kreins und der Ball landet im Strafraum, Koller will ihn wegschießen und Ronny Waldo ist einfach ein abgeklärter Hund, der genau weiß, wenn er da den Fuß dazwischen kriegt, bei diesem Ball, dann ist es ein Elfmeter und wenn er Koller trifft, dann ist es ein Freistoß und es passiert gar nichts. Und er kriegt den Fuß dazwischen und mein Punkt ist wirklich, diese Art von spielerischer Intelligenz ist das, was dir Punkte rettet im Abstiegskampf. Das ist etwas, was ein Veteran des Spiels hat und etwas, was dir ein junger, dynamischerer in der Art und Weise zumindest nicht ersetzen kann.
Das ist richtig so. Deine Flanke war übrigens eine Ecke.
Eine Ecke war es, okay. Weil ich habe auch Ecke dastehen, aber in meinem Kopf war es ein Freistoß, darum habe ich einfach gesagt Flanke.
Okay, war eine Ecke und du sagst es richtig, Ronny Waldo, es war weg vom Tor und er weiß, wenn er denn den Fuß reinstellt, dann wird er halt getroffen. Er wird getroffen, ist ganz klein, Elfmeter. Der Boss nimmt ihn selber und verwandelt ihn zum 1:1. Ich fand das ein bisschen doof, dass der Kommentator gesagt hat, Ronny Waldo war ja in der Bringschuld. In welcher Bringschuld ist der? In welcher Bringschuld? Kannst du mir das erklären?
Nein.
Okay. Ich verstehe es auch nicht.
Also, ja, österreichische Kommentatoren sprechen auch in Rätseln.
Ja, der hat halt seit Februar nicht mehr getroffen. Der stand vorher bei 6-4. Der war bei 10 Scorern, jetzt steht er bei 11 Scorern.
Ja, und der Mann spielt nicht bei einer. Also, der Mann kriegt jetzt keinen Service jedes Spiel. Ja. Wir wissen, dass Ronny Waldo vor dem Tor auf jeden Fall effektiv sein kann. Wir haben schon mal angesprochen, er ist manchmal, vergibt er ganz gute Chancen, ja. Aber give this man a break. Also wirklich,
Ja,
das.
ich hab's dir ja auch beim Spiel gesagt, der ist wirklich on par mit seinem XG. Das passt perfekt.
Ja, darum, wie gesagt, give this man a break. Er spielt eine absolut gute Bundesliga-Saison.
Sieben
Darum
Tore,
geht's.
vier Vorlagen nach 25 Spielen. Das ist mehr als jedes dritte Spiel ein Scorerpunkt.
Wie viel Anteil ist das an Blau-Weiß Gesamttoren?
Warte mal, das muss ich kurz. Das sind 11 und die haben jetzt momentan 25. Also nicht
Ja, es
ganz.
sind fast 50%,
Fast
ja.
50%. Das ist schon heftig. Das ist schon sehr heftig.
Ja, darum, wie gesagt. Das Spiel entwickelt sich danach weiter. Es passiert ja so in Halbzeit 2 vor allem, glaube ich, nicht allzu viel. Altach geht ja früh wieder in Führung. Es ist etwas, was man. Es ist der zweite Torwartfehler dieser Woche. Etwas, was man dieses Jahr ja relativ selten sieht. Weil wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, gesagt, es ist eigentlich ein gutes Torhüter, ja. Und Schmid muss ihn halt in der Situation eigentlich haben nach einem Freistoß. Hat ihn aber nicht. Er lässt ihn nach vorne abklatschen und dann trifft Bachlul wie schon gegen Lustenau für die Altacher und sie sind wieder vorne.
Da übrigens auch Spielintelligenz. Er bleibt klug stehen. Er spekuliert darauf, dass der Ball in den Rückraum kommt. Er kommt zu ihm und zieht sofort ab. Er wartet nicht, er zieht sofort ab. Macht er großartig.
Ja. Und danach nimmt Blau-Weiß wieder auch so ein bisschen die Zügel in die Hand, sind besser im Spiel drin, haben die Mehrheit der Chancen, kommt aber natürlich nicht viel Größeres heraus. Es sind einfach zwei Mannschaften, die spielerisch ein bisschen limitiert sind. Aber einer, der auf jeden Fall seine spielerische Qualität bewiesen hat beim Ausgleich zum 2:2, ist Mensah. Denn es kommt eine Blau-Weiß-Flanke, relativ schlecht. Ronny Waldo köpft in die Mitte. Der Ball kommt eigentlich in den Rücken von Mensah, aber der geistesblitzartig mit einem wunderbaren Ball auf Seidel und der köpft ein. Und also wie er den da noch in der Situation, wie er da so schnell denkt, ihn zu Seidel zu spielen, in der Bewegung, in der er ist. Also die meisten Spieler spielen halt einfach einen simplen Pass nach hinten. Vielleicht flankt da einer rein. Vielleicht spielt man noch mal ein bisschen ab, versucht sich reinzuarbeiten in den 16er. Nein, er nimmt sofort die Zügel in die Hand, spielt den direkten Ball nach vorne in die gefährlichste Zone und wird dafür belohnt.
Und der Kopfball von Seidel war auch großartig, denn der hatte beim Abschluss eine Wahrscheinlichkeit von 0,08 und bringt ihn so gut aufs Tor, dass er ein XG und Target von 0,47 hat. Also das war ein großartiger Kopfball, den er super platziert.
Und in der Endphase danach passiert, glaube ich, eh nicht mehr viel, ne?
Nee, danach ist einfach nur noch, ja, wir bringen es nach Hause. Das ist dann halt wieder, die einen wollen nicht mehr, die anderen können nicht mehr und eine gerechte Punkteteilung in allen Belangen.
Ja, ich glaube auch eine, mit der beide Mannschaften leben können, ne?
Ja, will ich auch sagen.
Gehen wir weiter?
Gehen wir weiter und zwar ja ins Lavantal. Denn da ergaunert sich die Austria Lustenau einen Auswärtspunkt gegen den WRC. Was hast du ein bisschen zu sagen zu diesem Spiel?
Ja, der WRC gewinnt wieder nicht.
Ja.
Spielen sie besser? Ja. Spielen sie gegen Lustenau und müssen deshalb besser sein? Ja. Und also in der ersten Halbzeit, die Leistung stimmt ja eigentlich. Es ist ja vollkommen okay. Man hat ein paar kleinere Chancen. Aber sobald man einen Rückschlag erlitten hat, sobald dieses 1:1 einschlägt, in Halbzeit 2, obwohl man eine 15-minütige Erholungsphase haben sollte, wo man sagt, okay, wir haben jetzt die ganze Halbzeit dominiert, wir sind spielerisch besser, die haben in dieser Saison 8 Punkte geholt, die haben basically keine Spiele gewonnen. Wir machen das jetzt. Wir spielen hier um den Europacup. Stattdessen bröselt man und ist einfach schlechter als Lustenau in Halbzeit 2. Und zwar eindeutig. Und man muss jetzt so ehrlich sein und sagen, wenn der WRC nach diesem Spiel gesagt hätte, man trennt sich von Manfred Schmidt, dann hätte man nicht sagen können, dass das eine falsche Entscheidung ist.
100%. 100%. Wir haben ja schon über das Struber ausgesprochen, ne? Ja, da habe ich ja zu dir gesagt, ich dachte am Anfang, das wär die Nachricht, dass Manfred Schmid entlassen wurde. Ist es nicht, aber auch in dieser Partie, ey, die ich sag dir einfach nur die XG-Werte. Der WRC hat 0,64, die Austria-Lustau hat sich 1,55 XG generiert in diesem Spiel.
Ja, das ist absolut inakzeptabel. Der WRC will halt doch einfach um den Europacup mitspielen. Ja, es funktioniert gerade wenig, es geht gerade wenig zusammen. Die Spieler, wenn man sich die Interviews anhört, ich habe mir die nach dem Austria-Spiel durchgelesen von WRC und von Manfred Schmidt, wo er ja sagt, vielleicht fehlt die Qualität und man muss wieder mehr zu den Basics zurückkehren, einfach zu den Werten, die in der unteren Gruppe so wichtig sind, wie Kampf, Laufduelle gewinnen und so weiter und so fort. Aber das ist halt eigentlich nicht der Anspruch vom WRC. Auch was die anderen Spieler sagen. Sie sagen, ja, im Training läuft es eigentlich ganz gut. Wir verstehen es gut. Es hat sich nicht so viel verändert. Aber auf dem Platz kriegen sie es nicht hin. Und so wie ich dieses 1:1 gesehen habe, vor allem von Lustenau, glaube ich wirklich, ist es einfach was Mentales, seitdem man die obere Gruppe verpasst hat.
Ja.
Ich meine, du hast es ja angesprochen, das Sturmspiel war irgendwie der Knackpunkt. Man hat in diesem Spiel verloren und seitdem ist man einfach mental zusammengesackt.
Ja, das war halt auch diese Art und Weise, wie man verloren hat. Weißt du, man hat diese Riesenchance aufs 1:0, vergibt sie und dann kriegt man 4 eingeschenkt auf der anderen Seite und auf einmal läuft gar nichts mehr. Und in ich habe mir jetzt noch ein paar Statistiken angeguckt. Der WRC hat keine einzige Großchance kreiert. Das 1:0, um es vorwegzunehmen, es war einfach ein wunderschönes Tor von Jasic. Aus 20 Metern nagelt er den Ball genau in den Winkel rein. Überhaupt keine Chance. Also die Chance hat den XG von 0,03. Also so gut, so großartig war dieser Abschluss. Aber das sieht man ja auch, die hatten riesige, riesige Probleme, überhaupt diese Fünferkette zu knacken, dass ein Schuss aus der Entfernung das einzige wirklich Gefährliche war von Klagenfurt, würde ich schon sagen, von WRC in dieser Partie.
Ja, aber man muss ja so fair sein und sagen, in Halbzeit 1, man hat, wie auch schon andere Mannschaften, ich meine, die Austria hatte extreme Probleme mit dieser Lustenauer Fünferkette und haben viele Mannschaften darum. Das verstehe ich noch irgendwie. Man hat sich das Tor erarbeitet, man hatte ein paar andere Chancen, wo man einfach scheitert. Aber dann kommt eben Lustenau in Minute 45. Und in der Szene, das ist wahrscheinlich die beste individuelle Spielerszene in dem ganzen Spiel. Da ist es nämlich Friedrikasch, der sich zuerst im Mittelfeld dreht, den Ball in die Tiefe bringt auf seinen Kollegen. Damit die WRC defensiv Reihe, das alles, was da gestaffelt ist, alles, was da organisiert ist, ins komplette Banken bringt. Und dann ist es auch er, der die Flanke kriegt, schießt, an Bommann scheitert und im Nachschuss zum 1:1 trifft. Ich werde weiterhin beibehalten. Friedrikasch ist ein sehr guter Spieler. Ja.
Wer lässt da brutal gut durch? War es Grabherr?
Ja, ich meine, es war Grabherr.
Ja, das war auch sehr, sehr. Sehr, sehr gut mitgedacht, dass er den Ball da durchlässt.
Ja. Und so macht Lustenau halt den Ausgleich. Und in Halbzeit 2 ist Lustenau ganz einfach besser. Namor Cissé trifft den Pfosten. Kennedy Boateng vergibt eine Riesenchance nach einem Standard. Bobsien verzieht von der Strafraumkante. Und der WRC hat 60% Ballbesitz, läuft sich absolut in der Offensive fest, macht nichts Gefährliches. In der 95. Minute haben sie die beste Chance der zweiten Halbzeit. Also die eigene beste Chance der zweiten Halbzeit. Wo ich meine, es war Zimmermann oder, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand verzieht auf jeden Fall von der Strafraumkante.
Veratschnik
war es. Und
nee, Sabitzer, Entschuldigung.
Sabitzer ist es. Und aber der WRC, sie spielen einfach so unfassbar viele Fehlpässe auch. Ich habe es mir rausgeschrieben. 62% Passquote gegen Lustenau. 62%. Sie haben 46 Pässe in Lustenaus Hälfte in Halbzeit 2 gespielt. Ich bin mir zu 99% sicher, dass es saisonnegativ wird. 46 Pässe in Lustenaus Hälfte. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Und jeder weiß, ich bin ein riesengroßer Manfred Schmidt-Fan. Ich behalte bis heute die Meinung bei, dass seine Entlassung bei der Austria absolut, absolut eine Fehlentscheidung war, zu 100%. Aber das hier zu verteidigen ist halt unmöglich, weil es ist ganz einfach nicht ausreichend. Was auch immer die Umstände sind, ist halt von dem, was auf dem Platz passiert, nicht ausreichend.
Ja, 100%.
Wollen wir da auch weitergehen?
Ja, würden. Ja, würde ich weitergehen.
Okay. Oder hast du noch was
zu sagen? Nee, hab nichts mehr zu sagen.
Oh, okay. Gut, dann gehen wir zum Sonntag über. Spiel 14.30 Uhr. Der LASK empfängt zu Hause den TSV aus Hartberg, der seinen ersten Sieg in der oberen Gruppe und ich glaube sogar im Frühjahr erringt. Wir haben ja beide, glaube ich, das Spiel über 90 Minuten gesehen.
Ja, ich ein bisschen nebenbei nur.
Okay. Dann will ich dich aber trotzdem fragen, wie hast du es gesehen?
Ich habe eine Hartberger Mannschaft gesehen, die diesen Schwung aus dem Sturmspiel, das sie zwar verloren haben, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht haben, mitgenommen. Die waren giftig von der ersten Minute an, sind hoch angelaufen. Sieht man auch sehr früh, wo sie Luckeneder Druck machen. Der spielt den Ball raus auf Bello. Und Bello, der halt keine Zeit hat, spielt sofort den Fehlpass und dann geht sofort in die andere Richtung. Sofort durchgesteckt und dann legt ihn, glaube ich, Heil vorbei, ist das? Nee, Afdiay legt ihn vorbei. Aber das hat schon so ein bisschen diesen Theme des Spiels ausgemacht. Eine Hartberger Mannschaft, die ultra giftig ist, die auf den Füßen steht vom LASK. Und dann wiederum die Komponente muss man dann mit einberechnen in dieser Saison bei Hartberg, dass die fußballerisch sehr gut drauf sind, wie es man beim 1-0 sieht, eine Flanke in die Mitte rein und Maxi Endrup war nicht mehr dran, deswegen zählt das Tor für Jürgen Heil. Keine Chance in diesem Fall für Laval, aber es geht halt viel zu einfach. Jürgen Heil macht eine Drehung und niemand geht hin. Der macht einen Haken, Fleck ist ausgespielt und Bello, nix. Ja, es überläuft ihn keiner. Also die Sequenz eigentlich ist nicht so schwer zu verteidigen. Denn Bello, wenn er sich umdreht, sieht er, dass die 33, also Frieser, sich mehr in die Mitte orientiert. Wo ein Luckeneder und Andrade, da ist er dazwischen. Bello ist also nicht mehr dafür zuständig, Frieser zu blocken. Deswegen könnte er sich ein bisschen nach vorne orientieren, Richtung Ball und den Ball versuchen zu blocken. Dann duckt er sich sogar noch weg. Und der Ball wird immer länger. Natürlich hilft es auch nicht, dass Endrup da rumturnt in der Mitte. Und er schlägt im Netz ein. Eigentlich schon für mich persönlich eine bezeichnende Szene für den LASK im Frühjahr.
Ja, auf jeden Fall. Also der LASK hat extreme Probleme in diesem Spiel, Zugriff auf Hartberg zu bekommen. Das hat man vor allem gemerkt in einigen der Defensivaktionen. Also Hartberg kommt mir so ein bisschen oder kam mir so ein bisschen vor in dem Spiel. Hat sich hingesetzt, man hat gesagt, okay, Jungs, wir kriegen das gerade nicht so hin wie im Frühjahr. Dann wollen wir eine bisschen defensivere Angehensweise spielen, wo wir aber trotzdem unsere spielerischen Qualitäten benutzen können, weil wir einfach mehr Platz haben. Also Hartberg steht grundsätzlich ein bisschen defensiver, kontert aber sehr schnell und mit sehr viel Präzision, weil die Spiele halt technisch so gut sind. Und man sieht das da immer wieder, weil vor diesem Tor gehen einige Einzelaktionen voraus und ich meine ein LASK-Ballverlust, von dem es auch einige in diesem Spiel gab. Zuerst Afdijay immer mit einer Einzelaktion, auf Endrup, der dann eben rauslegt auf Heil. Das hat alles wirklich Hand und Fuß gehabt, was Hartberg da macht. Und beim LASK vor allem, muss ich sagen, nachdem Branko Jovicic verletzungsbedingt raus musste für Sascha Horvat, man hat absolut gesehen, dass das Mittelfeld körperlich überhaupt keine Präsenz hatte gegen Kainz und Sangaré. Also da hat es vorne und hinten nicht gereicht, wenn man aber auch alleine schon auf die körperlichen Staturen schaut, wenn man auf einen Sangaré schaut und den körperlich mit einem Sascha Horvat vergleicht, dann überrascht es nicht.
Ja. Sascha Horvat ist, glaube ich, so der kleinste Spieler der Bundesliga, ne?
Ja, und daneben noch ein Valon Berisha, das ist halt präsenzmäßig einfach weit nicht genug und das sieht man ja auch beim zweiten Tor. Hartberg schaltet schnell um, nachdem der LASK, meine ich, wieder den Ball verloren hat. Frieser spielt einen Ball in die Mitte zu Sangaré und der darf alles tun, was er will. Sein direkter Gegenspieler in der Situation ist Sascha Horvat und direkt neben Sascha Horvat Valon Berisha. Und er tanzt da und tanzt und darf mit dem Ball tun, was er will. Er spielt raus auf Entrup und auch in der LASK-Defensive, muss man aber sagen, niemand kriegt irgendeinen Zugriff auf Entrup in der Situation. Niemand. Er kann sich einfach durchwurschteln, kann den Ball hinplatzieren, wo er will. Niemand wirft sich auch noch in den Schuss rein oder sowas. Es ist viel, viel, viel zu schlecht verteidigt vom LASK, der offensiv wenig bis gar nichts zustande bringt, wirklich, was von großer Substanz wäre. Und Hartberg führt zu 100% verdient zur Halbzeit mit 2-0.
Ja. Entrup, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das auch gut. Schießt nicht. Er hätte auch gleich schießen können, macht er nicht. Tanzt er halt sowohl Zia als auch Andrade aus. Luke Neder versucht sich noch in den Schuss reinzuwerfen. Aber der wird halt die ganze Zeit der muss halt auf Avdija aufpassen. Aber trotzdem, Entrup macht das sehr gut. Das 11. Saisontor, auch hier, da wurde auch schon wieder gesagt, Bringschuld, alter, Entrup ist so gut gestartet, das ist seine erste Bundesliga-Saison seit Jahren, seit halt wirklich auch ein Tief mit diesen Morddrohungen, wir haben da schon alles durchgekaut. Jetzt macht er sein 11. Saisontor. Der steht nach 21 Spielen bei 14 Scorerpunkten. Das ist absolut überragend. Und ja, der LASK geht mit einem 2-0 Rückstand in die Pause und die Landstraßler können sie auch nicht anfeuern, denn die haben jetzt bis zum Ende dieser Saison streiken die jetzt, weil es Hausverbote gegeben hat, die nicht gerechtfertigt waren aus der Sicht vom LASK und auch aus meiner Sicht, fairerweise.
Ja, hatten wir ja schon letzte Woche und genau. Wir können sie ja eigentlich jede Folge einfach mal erwähnen. Ja, wir unterstützen absolut, was die Landstraßler und andere Fangruppierungen da machen. Ja. Hundertprozentig.
Independenzas Ultra per Liberte. Freiheit für die Ultras.
Darum für den LASK aber definitiv nicht gut im Spiel, wenn man ohne jeglichen Support. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass die Hartberger Auswärtskurve lauter ist als irgendwelche Heimfans.
Ja, und es gibt einen Grund, warum man die Fankurven 12. Mann bezeichnet. Denn es ist hundertprozentig was anderes, wenn du 90 Minuten lang in deinem eigenen Stadion ausgepeitscht wirst. Oh Gott, das war ein
Lager. Also Louis van Gaal würde sagen, that is for the sex masochism.
Nach vorne gepeitscht wirst natürlich, dann ist es einfach auch motivationsmäßig was anderes, als wenn dich einfach 90 Minuten lang 5000 Menschen in der Kurve anstarren und nichts tun. Das kennt man sehr. Und beim LASK kann man jetzt auch sagen, der Trainereffekt ist verpufft. Es kommt zwar das 1-2 noch zustande, ein bisschen, ja, glücklich, also das war ein Zufallsprodukt, ein Fehlpass von Hartberg, den Berisha sofort mit der Hacke weiterleitet, macht das super auf Marin Ljubicic, der schießt halt mal aus 20 Metern, der Ball wird bogenlampenmäßig abgefälscht, Sallinger kommt raus, obwohl er es nicht muss, wenn der da im Tor bleibt, passiert nichts, weil das heil ist in der Nähe, Flecker spielt den Ball um ihn rüber und legt ihn dann rein und ja, ein geschenktes Tor von Hartberg für den LASK. Also das muss man jetzt nicht unbedingt kassieren in dieser Partie.
Nein, absolut nicht. Aber Hartberg verteidigt das danach mit Herz weiterhin. Man hat sich überhaupt nicht in Unruhe bewegen lassen, was ja an sich schon eine Qualität ist. Weil man hat, wie gesagt, in diesem Frühjahr bis jetzt viel, viel Scheiße gefressen. Aber man macht einfach das 3-1 und spielt das Spiel ziemlich locker runter dann letztendlich. Man kombiniert sich durch das LASK-Pressing, Ball kommt zu Frieser, der mit einem Stangelpass auf Prokop und es ist wieder einfach unfassbar passives Defensivverhalten vom LASK. Ja. Unfassbar passiv. Also alleine schon beim Stangelpass. Warum stellt Ziereis nicht einfach seinen Fuß dazwischen? Angst. Er kann einfach den Ball rausspitzeln.
Ja.
Er kann einfach den Ball rausspitzen. Der ist halt wirklich einfach in seiner Nähe, so dass er den Ball rausspitzen kann. Ja. Davon bin ich vollkommen überzeugt.
100%.
Und er macht's nicht. Er macht's nicht.
Ja.
Und ich weiß nicht warum. Der hat in diesem Spiel die verdammte Kapitänsbinde getragen. Was ist das für ein Einsatz?
Ja,
Was ist das für ein Einsatz? Und auch davor nicht. Schon. Auch davor schon, auch bei allen Gegentoren eigentlich, wie gesagt. Man ist nie wirklich in der Nähe von Hartberg. Und ich sehe es gerade auch noch, weil mich hat es jetzt interessiert. Das ist auch einfach bei den Zweikampfquoten wieder ganz klar ersichtlich. 40 zu 61 Zweikämpfe, 11 zu 19 Luftzweikämpfe. Das sind Statistiken, also aus LASK-Sicht. Alles einfach bei allen beiden Statistiken wesentlich schlechter. Auch was man zugelassen hat bei Dribblings. Man hat, Hartberg hat eine 70%-Quote erfolgreiche Dribblings. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also, es ist, also bei Dribblings 70% erfolgreich zuzulassen, ist eine crazy Quote.
Ja, das ist heftig. Aber generell auch beim letzten Tor, wenn du dir das anguckst, wie offen der Halbraum war und der Last spielt mit einer Fünferkette und Hartberg kriegt den Ball völlig frei in den Halbraum raus. Dafür ist ja die Dreierkette eigentlich konzipiert, damit diese Halbräume nicht offen stehen. Und der steht sperrangelweit offen, weil Andrade rausrückt, da rückt dann wieder einer raus, dann muss Bello rein. Und es passt einfach nicht. Ich sag's ja schon öfter, ich weiß nicht, bei welcher Mannschaft ich das mit der Kommunikation am meisten angesprochen habe, die fehlt. Aber das ist genau sowas. Weißt du, wenn du kannst einfach nicht rausrücken, ohne es kommunikativ weiterzugeben an deine Mitspieler. Denn jeder Move, den du machst, muss gesehen werden oder muss mit Teammates abgesprochen werden, vor allem gegen den Ball. Weil es einfach so wichtig ist. Weil wenn du rausrückst, gibst du automatisch Raum frei hinter dir. Und wenn du einfach nur rausrückst, weil du jetzt den Helden spielen willst, und niemand, weil wie soll das jemand riechen? Bello macht ja nichts falsch. Bello geht ja nur auf die Position, die Andrade da offen lässt. Und niemand rückt zurück. Niemand drückt auf die freie Stelle hinten. Es ist doch scheißegal, ob, wenn ich den Ball verliere, ob jetzt vorne, also da im 3-2-5 weiterhin Flecker vorne steht. Sobald ich den Ball verliere und ich, dann schaue ich ja sogar zurück, dann muss Flecker sehen, oh Mist, der Halbraum oder generell der rechte Flügel ist völlig offen. Ich versuche, wenn er nicht hinkommt, kommt er nicht hin, dann ist es halt nicht sein Bier. Aber es ist ja generell auch nicht seine Schuld, aber er muss halt alles versuchen, da zurückzurücken. Und bei Andrade muss einfach kommen, er muss sich einfach irgendwie bewerkbar machen, ich rücke jetzt aus diesem Raum raus, versucht und vielleicht auch vom Trainer was kommen, sagen, ey Flo, orientier dich ein bisschen weiter zurück, dass du die Lücke schließen kannst. Passiert nicht, völlig, völlig sperrangelweit offen, Frieser kann den Ball einfach rüberlegen, weil er hat, Frieser könnte auch schießen, Frieser könnte da auch ein Barbecue machen, wie Fitz gegen Tirol. Der kann da alles machen, weil es ist kein Spieler in der Nähe. Und dann passiert halt so ein 3-1. Das war ein Anfängerfehler. Das war ein absoluter Anfängerfehler.
Ja, der Platz, den Frieser da tatsächlich hat, das erinnert mich sehr an das an Taferna letzte Woche.
Ja.
Der war ja genau auf derselben Stelle gegen Blau-Weiß, wo Diarra mit der Hacke getroffen hat.
Stimmt.
Der hat ja auch unendlich viel Platz auf der Seite. Und das ist ein ähnliches Abwehrverhalten. Und wir haben uns ja schon bei Blau-Weiß mehr als genug aufgeregt. Und vom Last kommt danach nicht mehr viel. Und man kann sagen, was man will. Der Kampf, also Hartberg meldet sich absolut zurück im Kampf um Platz 3. Man ist jetzt 3 Punkte hinterm LASK. Man hat den LASK jetzt zu Hause. Und bei Rapid-Niederlage könnte man erstmals auf Platz 3 rücken selbst. Und wenn man das tun würde, obwohl ich weiß gar nicht, hatte der LASK eine ungerade Punkteanzahl?
Oder Hartberg? Der LASK und Rapid werden vorgereicht.
Okay, gut, dann bei Rapid-Niederlage und Sieg gegen den LASK könnte man gleichziehen mit dem LASK. Und an Rapid vorbei auf Platz 4 rücken. Und damit ist die Tür für eine fixe Europacup-Teilnahme, wäre das ja dann sogar, sperrangelweit offen.
Ja, ich bin mir nicht mal so sicher, ob im Rückspiel überhaupt der LASK-Favorit ist. Ich würde sogar sagen, Hartberg ist der Favorit.
Vielleicht. Also, es ist halt jetzt auch sehr gefragt, weil ich fand, das hab ich letzte Woche nicht angesprochen, unter anderem, weil es halt funktioniert hat dann für den LASK, weil man gewonnen hat gegen Salzburg. Aber ich fand die Aufstellung ein bisschen dubios grundsätzlich. Alleine schon die Entscheidung, Valomberischer vor Sascha Horvath aufzustellen zum Beispiel. Jetzt, in dem Spiel hat es eben nicht funktioniert. Und man wird sich ein bisschen die Frage stellen müssen, wer sind die besten Leute für die jeweiligen Positionen? Also, weil ich bin mir nicht sicher, ob Florian Flecker, auch wenn er wieder getroffen hat, unbedingt das spielen muss. Ich bin mir nicht sicher bei Marin Ljubicic. Ich bin mir formmäßig nicht mal sicher bei Moses Usor, der jetzt auch schon lange kein gutes Spiel mehr hatte überhaupt. Valom Berisha hatte bis jetzt beim LASK immer noch kein gutes Spiel, muss man sagen. Also, ich weiß nicht. Oder ist dir irgendeine Performance von Berisha im Kopf geblieben bis jetzt?
Nee, nicht wirklich, ja.
Mir auch nicht. Darum. Beim LASK, große Fragen tauchen auf. Die sehen wir dann wohl bald geklärt.
Ja, und was man, eins hat es noch, was sich jetzt auch so ein bisschen rauskristallisiert, ist, dass die Kaderplanung auch nicht so gut war. Denn ich sehe gerade halt auf Transfermarkt, die haben vier zentrale Mittelfeldspieler. Ne? Die haben Valom Berisha, Sascha Horvat, Branko Jovicic und Ivan Ljubic. Ivan Ljubic ist verletzt und Branko Jovicic hat sich auch verletzt. Und jetzt hast du halt keinen defensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler mehr. Und dann passiert halt genau so, was in diesem Spiel passiert ist. Niemand passt auf die defensiven Räume auf die defensiven Halbräume, dann muss jemand rausrücken und dann passiert halt genau das, was beim 3:1 passiert ist.
Na doch, einen Spieler könnten sie theoretisch noch aufberufen wieder in die erste Mannschaft, oder?
Ja, das ist auch richtig. Aber der ist ja auch nicht defensive-minded, so.
Nein, der ist nicht defensive minded. Der ist zwar seit Ewigkeiten da, es ist der ewige, ewige, aber und ich glaube, der macht doch kein Spiel mehr für die erste Elf. Also, ich glaube, egal wie es jetzt läuft für den LASK, ich glaube, die haben beide Seiten haben miteinander abgeschlossen. Peter Michol, willkommen in Wien Favoriten. Ich sehe den Transfer einfach schon passieren. Und ich hätte auch nichts gegen den Transfer einzuwenden, übrigens, wie ich nur gesagt habe. Aber das sehen wir dann im Sommer alles. Wollen wir weitergehen?
Ja, gehen wir weiter zum letzten Spiel des Wochenendes. Salzburg empfing Austria Klagenfurt und ja, Salzburg hat so ein bisschen die Ketchupflasche gefunden. Kann man so sagen, glaube ich, ne?
Ja, so ein bisschen zumindest. Also,
Offensiv auf jeden
ich,
Fall.
ja, offensiv auf jeden Fall. Es gab ja ein paar Spieler, die jetzt wieder mal in die erste Elf reingerückt sind, die unter Struber ein bisschen das Vertrauen verloren hatten. Allen voran Karim Konaté, der ja gefühlt immer, also bei Salzburg war er sowieso im Sturm vor allem einfach Rotation sein Vater. Weil gefühlt hat jeder irgendwie mal ein Spiel gemacht und saß dann drei Spiele auf der Bank. Weiß ich nicht. Aber die Offensiv, die Front Two, Karim Konaté, Roko Simic, hat ja eigentlich recht gut funktioniert auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Ich will gar nicht so viel über dieses Spiel reden, muss ganz ehrlich sagen. Es funktioniert auch sehr früh. Salzburg macht halt in der 5. Minute schon einen guten Angriff. Karim Konaté treibt den Ball noch vor, spielt ihn auf Simic und ja, der spielt halt den Easy Pass auf Sucic, legt ihn rein zum 1:0. 5. Minute. Das Spiel ging da schon in eine Richtung, wo sich Salzburg aber noch nicht verbessert hat, ist die Defensive in der 31. Minute. Karim Konaté trifft Rico Bernatelli im Strafraum und es ist selten, aber doch ein Elfmeter, den man so geben kann.
Ja, also, er, also ich hab ja in dem Moment genauso wie du einfach gecallt. Er trifft ihn hinten an der Wade, meine ich. Weil ich habe die Szene natürlich gerade nicht offen.
Ich habe sie gerade genau offen gehabt.
Ja, er trifft ihn ja unten an der Wade, ne? Und er fällt absolut kausal deswegen. Und es ist halt dann einfach ein Tor. Also, man kann nichts anderes dazu sagen. Es ist einfach ein Tor.
Elfmeter meinst du?
Elfmeter,
Ja.
ja.
Ja, ein Tor ist es auch. Andy Irving macht
Ja,
ihn perfekt rein.
ganz genau. Darum, Klagenfurt arbeitet sich oder bringt sich damit eher einfach auf eine sehr Klagenfurt-artige Weise wieder ins Spiel rein. Aber Salzburg reagiert ganz schnell. Also, ich muss beim 2:1 sagen, was mich wirklich aufgeregt hat, das habe ich in der Wiederholung dann nämlich schon gesehen, habe aber, glaube ich, nichts gesagt. Besuschkow zeigt in dieser Szene an, da ist Glauch, da ist Glauch. Aufpassen auf den. Dann kommt ein Pass in die Tiefe. Konaté gewinnt sein Duell, spielt den Ball in die Mitte. Und wer kommt in der Box zum Ball?
Klar.
Oskar Glauch. Wer steht 15 Meter vorm Strafraum? Besuschkow. Wer hätte ihn wahrscheinlich decken sollen? Besuschkow.
Es war
Weil jeder andere zieht nämlich nach hinten in den verdammten Strafraum, außer er.
Das war auch sein Gegenspieler.
Ja, darum. Also er war am nächsten dran auf jeden Fall. Also wirklich, das war so eine Dreckszene. Ich verstehe es
nicht. Er haut, wenn du dir, ich gucke mir sie nochmal an, er haut Benatelli in die Pfanne, denn Benatelli macht das Richtige, macht den Passweg zu auf Sučić. Durch Benatelli kommt ja der Ball eigentlich zu Klauch, der den einfach direkt rein nagelt. Und da Besuschkow, wo ist Backup? Wo ist Backup, Alter?
Also man weiß halt auch, gegen Salzburg muss jeder Spieler mit 100% Konzentration und vor allem Einsatz defensiv arbeiten. Ja. Wenn du eine Mannschaft wie Klagenfurt bist, die es ja eben über genau diese Mittel in jedem Spiel löst.
100%,
ja. Und dann läuft der Bro einfach nicht in den Strafraum zurück. Mhm. Obwohl er Achter ist.
Ja.
Also, ja, nee.
Hat, glaube ich, sogar in diesem Spiel eigentlich auf der 6 gespielt.
Ja, also wenn ich ich war auch überrascht, dass Peter Pakul die nicht gechokeslammt hat nach dem Ding. Ja. Darum. It's Peter Pakul with a steel chair. und im Nachhinein kommt es halt einfach, it goes from bad to worse.
Ja, genau. Eine Minute später Angriff von Salzburg über die rechte Seite, da kommt die Flanke rein von Sučić. Simic zeigt halt einfach, ja, der kriegt den Ball halt aus 5 Metern nicht rein, Klauch dann mit der Flanke auf Konaté und der legt den rein zum 3:1, wirklich eine Minute später stellen sie somit die Weichen auf Sieg und in der ersten Halbzeit gibt es dann nochmal auf die Mütze für Klagenfurt zum 4:1, auch wieder Konaté nach einer Ecke, Pavlovic mit dem Kopfball, den kann Menzel noch parieren und Konaté legt ihn halt dann aus 2 Metern ins Tor rein. Bitter. Bitter für Klagenfurt auf jeden Fall, denn man hat sich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr vorgenommen, könnte ich mir vorstellen, in dieser Partie.
Ja, also wie gesagt, wir kennen ja Peter Parkholt. Peter Parkholt geht in kein Spiel rein mit der Erwartung zu verlieren. Austria Klagenfurt hat als Mannschaft einen Anspruch entwickelt, seitdem man in der Bundesliga ist. Und das ist einfach, dass man schwer zu schlagen ist. Und man macht Salzburg bei allen Toren für Salzburg viel zu einfach. Also, ich will das wirklich betonen, das ist kein Vintage Salzburg, wo man 7 kriegt und man sagt, ja gut, bei 6 von denen konnte man es fast nicht besser verteidigen. Das ist einfach teilweise wirklich nicht gut verteidigt.
Ja. Was auch nicht gut verteidigt ist, ist der Anschlusstreffer von Klagenfurt in der 52. Minute. Ecke Andy Irving und die wird immer länger, immer länger, immer länger, geht bis zum zweiten Pfosten auf Max Besuschkow, der keine Gegenspieler hat. Der hat von Anfang an weg keinen Gegenspieler.
Ja, ich hab's auch gesehen, ich habe mich auch gewundert. Also da blende ich nicht mal irgendwie Raumdeckung, weil das ist auch ein Raum, der eigentlich gedeckt werden muss. Da steht einfach niemand.
Da steht niemand.
Da steht legit niemand. Also was das war, weiß ich nicht. Ja.
Und wie gesagt, Max Besuschkow, ich würde den niemals alleine stehen lassen. Der ist in Deutschland durch die Stuttgarter Jugend gegangen. Jetzt eine Mannschaft, die jetzt nicht dafür bekannt ist, schlechte Talente rauszubringen. Also, das ist ein Spieler, der hat Format. Der war bei Frankfurt, der war bei Union Saint-Gilloise, ist ja nur geliehen von Hannover. Dass der mit dem Ball umgehen kann und vielleicht so ein Ding direkt nehmen kann, ist verständlich. Und Irving natürlich auch Schlitzohr, sieht das natürlich. Der sieht, dass das der Besuschkow halt völlig frei steht, ne? Und haut das Ding dann einfach rein.
Ja.
Na, bin fertig.
Ja, nee, also ja, ich grundsätzlich auch. Also, was man noch sagen kann bei der Ecke ist, er ist, glaube ich, der einzige Mann in diesem Kader, der den Ball auch so bringen kann.
Ja.
Überhaupt. Darum. Okay, außer vielleicht Sinan Kavaina, der könnte das auch noch. Aber
man sieht auf jeden Fall, also das ist wie eine Schulklasse und da hat man jetzt gerade die 2 Hochbegabten gesehen. Genau in dieser Szene hat man die 2 Hochbegabten gesehen.
Ja. Darum, Klagenfurt verliert 4:2 gegen Salzburg. Es ist kein überraschendes Ergebnis so gesehen, aber es ist halt ein bisschen enttäuschend, sage ich mal. Ich würde aber sagen, egal was man denkt davon, das war jetzt keine Performance, wo man sich denkt, oh weia, Salzburg, die, also ich weiß nicht, wie Sturm da mithalten will. Die werden jetzt über alle Mannschaften durchpflügen für den Rest der Saison. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die in Klagenfurt gewinnen.
Wie gesagt, die haben zwei dumme Tore kassiert.
Ja, also das Einzige, was man sagen kann, was in diesem Spiel, was ich in diesem Spiel wirklich impressive fand, als ich es gesehen habe, war die Connection zwischen Cucic und Glauch, ja, die einfach zwei hochbegabte Spieler sind. Und dass Konaté so ein bisschen wirkt, als hätte ihm, als würde er sich sehr darüber freuen, dass Struber nicht mehr da ist.
Konaté hat sich aber verabschiedet von Struber im Interview danach.
Ah, okay.
Er hat gesagt, er hat sehr viel gelernt von ihm.
Ah ja.
Und er wird ihn vermissen.
Aber oh, das ist aber cute. Aber auf jeden Fall ist es halt einfach eine bessere Performance als gegen den LASK noch, aber nichts Weltbewegendes, ja, ganz einfach.
Das war auch nicht so schwierig, sagen wir es so.
Ja. Ja, das ist absolut wahr. Gegen den LASK war es nämlich sehr, sehr schlecht, muss man ja sagen. Darum. Aber für Salzburg, also wir werden sehen, wie es jetzt in Klagenfurt ist. Wie geht es dann weiter? Sturm, ne?
Also, ja, genau, Klagenfurt, dann Sturm, genau.
Ja, dann sag du doch mal, also, wenn du jetzt Salzburg hier siehst, wie die gespielt haben, spürst du Angst?
Nein.
Ja, haben wir das auch geklärt, ne?
Ja, ich habe, wie gesagt, einige Tore sind auch durch individuelle Fehler entstanden in der Verteidigung. Die gibt's halt so bei Sturm in dieser Form momentan nicht. Und was ich halt auch gesehen habe, Salzburg wackelt hinten, vor allem nach Standards. Also, die machen schon da die Tür auf, dass sie genau in die Komfortzone von Sturm reinspielen momentan.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand teilweise die Aufstellungsentscheidung wieder sehr, sehr seltsam auch. Ich glaube auch, dass du mit dem Rezept, also mit diesen Spielern in der Startaufstellung nicht die bestmögliche Mannschaft aufstellst, vor allem wenn du einen 425 Jahre alten Andi Ulmer wieder auf links stellst.
Ja, aber dass die Messe ist gelesen, ne? Der ist, musste verletzt runter und das wird nichts mehr
diese Saison. Ja, nee, also weiß ich auch, aber das sagt mir halt so ein bisschen aus, der Trainer wird auch ein bisschen seine Zeit brauchen, bis er da sein ultimatives Rezept findet. Danilo rechts fand ich auch sehr okay.
Wurde aber schon die ganze Zeit so gespielt. Danilo durchgeht Außenverteidiger.
Ja, aber ist halt trotzdem seltsam.
Ja.
Also, ja, man kann sagen, ja, das ist schon die ganze Zeit so, aber
es ist trotzdem seltsam. Ja, es hat was mit dem es hat, glaube ich, was mit dem Dreieraufbau zu tun. So habe ich das die ganze Zeit gesehen eigentlich im Spiel.
Ja, hat es auch, aber Danilo, also vor allem wenn du Salzburg bist, willst du eigentlich auch die Außenseite dominieren und Danilo rückt auch, wenn man auf seine Heatmap zum Beispiel guckt, immer wieder weiter nach vorne auf. Und vor allem, wenn der dann auf rechts außen steht, ist das ein bisschen
weird.
Ja.
Weird. Weil er ist zwar groß, er ist zwar sehr athletisch, aber er hat halt irgendwo dann die Schnelligkeit nicht. Und das ist auch kein Diss an ihn. Es dauert halt ein bisschen, so einen 1,92 Meter Körper oder was er hat. Der ist 1,88 Meter nur groß. What the
Bild.
Aber trotzdem, es dauert ein bisschen so einen riesigen Körper einfach zu manövrieren. Ne? Das ist halt ganz klar.
Plus, wenn du eine Formation mit so viel, also mit einem 4-3-1-2 oder 4-1-2-1-2 spielst, sind die Außenverteidiger die dir normalerweise Breite geben. Und dann spielst du mit einem Innenverteidiger da. Das ist halt.
Genau.
Aber egal. Wir wollen ja hier nicht fußballphilosophisch. Eigentlich wollen wir das schon, aber es ist spät und wir wollen beide nicht mehr. Darum.
Genau.
Lass uns das beenden.
Dann gehe ich mal. Ja. Dann übernehme ich dieses Team der Runde. Früchtl im Tor, von links nach rechts die Viererkette, Pfeiffer, Blavotic, Matthäus, Linz und Adis Jasic. Im Zentrum Sangare, Afdiay und Moritz Welz. Und vorne drin Andy Gruber, Dominik Fitz und Karim Konaté. Sollen wir noch tippen, die drei Spiele für morgen?
Ja, also wir können ja sagen, hast du deine Tipps gestern noch eingegeben?
Ja, habe ich.
Okay. Ich habe meine leider nicht mit, aber ich weiß noch im Kopf zumindest ungefähr, was ich getippt habe.
Okay.
Darum. Bitte.
Ich habe Austria Lustenau gegen den WRC habe ich 1-2 getippt. Das sind
ich auch.
Knackige 4 Punkte. Das sind, ja, nice, Alter. Das sind knackige 4 Punkte. Für beide. Wie es geht. Was?
Ja, ne, ich wollte jetzt vorlesen. WSG gegen Austria habe ich halt, ich glaube, 1 zu 2.
Ja, ich habe 0 zu 2.
Ja, hat gut funktioniert.
Blau-Weiß Linz gegen Alltag, das läuft noch. Da habe ich 2 zu 1.
Ich meine, ich habe 2 zu 2 getippt.
Okay. Dann hättest
Hartberg
du momentan auf jeden Fall bessere Chancen.
Ja, wir sehen dann am Ende der Saison, wer tatsächlich gewonnen hat.
Genau.
Hartberg gegen den LASK?
2 zu 2.
2 zu 1.
Ja, fair. Ist glaube ich, auch der bessere Tipp. Klagenfurt gegen Salzburg?
1 zu 1.
2 zu 2.
2 zu 2, auch sehr fair. Dann, du bist natürlich zuerst gefragt, Rapid gegen Sturm.
Das wird ein 1 zu 2 Auswärtssieg.
Ich gehe auf ein 0 zu... Schießt Rapid zu Hause kein Tor? Nee, ich gehe auf 0-1.
Nice. Dann war's das wieder von uns, von der Sportbar. Danke fürs Einschalten und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, die Sportbar, oh mein Gott, habe ich es geputschert. Es ist spät, Leute, es ist spät. Wir haben fast 22 Uhr. Nehmt es mir nicht übel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.